Gut, ich möchte heute natürlich über Pfingsten sprechen und eine sehr gute Zusammenfassung von dem, was Pfingsten bedeutet, finden wir in dem Lied »O komm, du Geist der Wahrheit«. Deshalb haben wir das vorher nicht gesungen. Geschrieben hat es Philipp Spitta, 1833, lassen wir die Zahl mal im Kopf noch, im Hinterkopf. Nee, 18 noch was, 20, rausgegeben wurde es 1833. Ich gehe in der Predigt an diesem Lied entlang, Strophe für Strophe. Wir werden sehr viel Bibelstellen dazu lesen. Dann wird man sehen, dass das ein theologisch sehr gut durchdachtes und gutes Pfingstlied ist. Jetzt machen wir so, ich habe da oben die Liedstrophe, da können wir die erstmal zusammen lesen, zusammen. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bedenken kann. Also Jesus selbst hat den Heiligen Geist ja den Geist der Wahrheit genannt und die Bibelstelle sehen wir hier, Johannes 14, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, nämlich den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er heißt der Geist der Wahrheit, weil er uns in alle Wahrheit leitet. Man kann Wahrheit auch noch anders übersetzen, nämlich mit Treue und Zuverlässigkeit. Er heißt Geist der Treue und Zuverlässigkeit, weil er treu ist. Wem? Dem Herrn Jesus ist er treu, weil er das redet und das sagt und das austeilt, was Jesus ihm gegeben hat. Er erfüllt den Auftrag von Jesus, deshalb ist er der Geist der Treue. Das haben wir in Johannes 16, kann man das nachlesen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, so wird er euch in alle Wahrheit leiten. Da haben wir es, ja. Denn, und jetzt kommt es mit der Treue, er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, von mir nämlich, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Es ist nämlich nicht so, dass alle Geister in der Wahrheit sprechen. Ja, viele sagen, so spricht der Herr, und es sind Lugebeutel, ja, ganz einfach gesagt. Sondern es ist nur der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit ist. Andere Geister verführen. Und so haben wir es in 1. Johannes 4. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Noch eins zurück. Ja, genau. Wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit. Ja, letztes Jahr, Jahreslosung, prüfen. Ja. Und wir erkennen den Geist der Verführung. Die erste Strophe sagt uns dann auch, wozu der Heilige Geist auf uns kommen wird. Dafür, dass wir den Herrn getreuer bekennen, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Und auch das steht in der Bibel natürlich, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet euch Kraft nehmen, immer wieder neu, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Und ihr werdet immer wieder neu meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Also hier haben wir alles zusammengefasst in einer Strophe und die singen wir jetzt auch noch zusammen.
Komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreue den Herrn bekennen kann.
Dieses Lied ist sehr kunstvoll gedichtet. So ein Gedanke aus Strophe 1, der letzte Gedanke in der Regel, wird jetzt in Strophe 2 aufgenommen und so bei den weiteren Strophen auch. Immer der letzte Gedanke von der einen Strophe kommt in der nächsten Strophe vor. Und da hieß es jetzt also, gerade haben wir es gesungen, dass jeder den Herrn bekennen kann. Und ihr werdet meine Zeugen sein, haben wir in Apostelgeschichte gelesen. Und dann stellen wir uns jetzt die Frage, wie kann das denn sein? Ist das nicht zu schwer für uns? Natürlich ist es zu schwer für uns. Deshalb ist in Strophe 2 vom Tröster die Rede. Das lesen wir jetzt zusammen. O du, den unser Größter Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Also nach Johannes 14, 16, das haben wir ja vorher schon gelesen, ist der Heilige Geist ja auch der Tröster. Jetzt fällt mir da natürlich der Seelentröster ein, gell, Schnäpsle. Also das ist der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist ist nicht der Seelentröster. Als Martin Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, war das nicht das Deutsch, das wir heute sprechen. Es war ein anderes Deutsch. Das war das sogenannte Früh-Neu-Hochdeutsch. Und da bedeutete Tröster immer noch das, was in der früheren Deutschphase, das war das Mittelhochdeutsch, was Tröster damals bedeutet hat. Also nicht jemand, der uns in der Trauer tröstet, vor allem, sondern Tröster bedeutete im Mittelhochdeutschen und auch bei Luther noch vertrauenswürdiger Beistand. Vertrauenswürdiger Beistand, Geist der Wahrheit, vertrauenswürdig, Beistand. Genau das bedeutet das seltene Wort des Johannes in eben Johannes 14, Vers 16 verwendet. Wo da Tröster steht, da steht wörtlich einer, der zum Beistand herbeigerufen wird. Hilf mir, meistens ein Rechtsbeistand, ja, hilf mir. Der Heilige Geist ist also kein Seelentröster, sondern ein vertrauenswürdiger Beistand. Worin steht der Heilige Geist uns denn bei? Er steht uns bei, wenn uns ob der schweren Aufgabe des Zeugendienstes der Mut verlassen will. Wenn wir verzagen wollen. In unserer Zeit gibt es so wenig Glauben, so viel schlaffe Gleichgültigkeit. Philipp Spitta hat es vor fast 200 Jahren schon geschrieben. Ja, es ist fast kein Zeugnis mehr möglich. So schlimm sieht's heute aus. Und da kommt jetzt der Heilige Geist als Beistand und macht uns unverzagt, wie es in dem Lied heißt. Denn er gibt uns die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Was ist jetzt das? Das gilt besonders eben bei Situationen, wo Christen ihren Glauben vor einem Gericht verantworten müssen, wo es hart auf hart geht. Wir hören das in ganz vielen Berichten von der verfolgten Kirche, dass die einfachsten Leute vom hohen Gericht stehen und mit einer Präzision und Scharfsinnigkeit, mit scharf geschliffenen Waffen, denen praktisch das Evangelium sagen, dass ihnen nichts mehr einfällt. Wir hören das immer wieder. Und das hat Jesus ja selber auch so vorausgesagt, Lukas 12, wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeit, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Das erste Beispiel dafür war Stephanus. Und da lesen wir, wie er voll des Heiligen Geistes eine Rede abliefert, geschliffen, ja, geschliffene Waffen der ersten Christenheit. Und er hat sie alle überführt, dass sie nur noch zornig sein konnten und ihn umbringen. Das ist das Beispiel dafür und das hat sich ja tausendfach wiederholt. Gib uns die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Jetzt singen wir die Strophe 2 zusammen.
O du denn unser Größter, Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit.
Und diese schwierige Zeugnissituation, in der Philipp Spitta damals schon stand und in der wir heute auch stehen, um diese Zeugnissituation geht's dann in der dritten Strophe. Wir lesen zusammen: Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Das sind zwei Bollwerke des Satans gegen die Wahrheit. Und die haben sich über die Jahrhunderte hinweg nicht geändert. Das ist der Unglaube derer, die nicht glauben wollen, und es ist die Torheit derer, die dann nicht mehr glauben können. Ein ganz schlimmes Gericht. Nicht glauben wollen und dann nicht mehr glauben können. Was sich in den letzten zwei Jahrhunderten geändert hat, ist die Frechheit, mit der sie auftreten. Das hätte man sich vor 100 Jahren, vor 50 Jahren nicht gewagt, was heute alles gemacht wird. Eigentlich war es schon am Anfang so, denn der Paulus schreibt es ja ganz klar in 1. Korinther 1. Wir predigen den gekreuzigten Christus, den selbstgerechten Juden ein Ärgernis, weil sie nicht glauben wollen, nämlich, ja, ich setze die Worte mal dazwischen, und den gebildeten Griechen eine Torheit, weil sie in ihrer vermeintlichen Weisheit in Wirklichkeit dumm sind. Und weiter im Text, denen aber, die berufen sind, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit, denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Für den Dienst an diesen Menschen verleiht uns der Heilige Geist Kraft. So jetzt aber bitte, gell, nicht die Kraft zum Draufschlagen. Das verbinden wir gerne mit Kraft. Ja, draufschlagen, nein, das ist die Kraft zum Gedulden. Geduld, glaubenstreu, Befreiung von Menschenfurcht. Also Kraft zur Glaubenstreue, Kraft, die von aller Menschenfurcht befreit, Kraft zum geduldigen Durchtragen dieser frechen Mitmenschen, die wir zurzeit heute haben. Und das wird auch noch an der anderen Bibelstelle sehr deutlich, in 2. Timotheus 1. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, der Menschenfurcht, sondern eben der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Besonnen heißt, ich schlag halt nicht gleich drauf, gell? Und ich fahre nicht gleich raus, sondern ich habe Geduld mit den Menschen, auch wenn sie frech sind. Und dann schreibt er weiter, weil Gott uns diesen Geist gegeben hat, darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Und das ist der vierte Punkt, das steht bei Spitta nicht. Diese Kraft ist da, dass wir leiden können. Jetzt singen wir die Strophe zusammen, das ist die Strophe 3.
Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubensmut, und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu.
Befreit von der Menschenfurcht sind wir dann auch frei, den Glauben zu bekennen oder, wie es anders heißt, zu unserem Glauben zu stehen. Und das Wort kommt jetzt hier vor, versteckt in der vierten Strophe. Wir lesen zusammen. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit. Ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben das Evangelium. Geständnis kommt von stehen. Paulus verwendet dieses Wort auch in diesem Zusammenhang. Rufe das Wort hinaus, sagt er zu Timotheus, im 2. Timotheus, rufe das Wort hinaus, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Und wir leben wahrlich in einer Zeit, die man als Unzeit bezeichnen kann. Der katholische Philosoph Robert Spähmann, einer der bedeutendsten Philosophen der Nachkriegszeit, er ist 2018 gestorben, der sagte hinsichtlich engagierter Christen, religiöse Menschen sollen sich nicht mehr als gleichberechtigte Bürger betrachten dürfen, die einfach so für jedes öffentliche Amt tauglich sind, sondern als Untertanen. Für Religionsgemeinschaften wie die unsere heißt das heute, dass sie eben jetzt auch nach einem großen deutschen Philosophen und Soziologen der Nachkriegszeit, Jürgen Habermas, der lebt noch, das ist Frankfurter Schule, zweite Generation Habermas, der sagte, diese Religionsgemeinschaften dürfen nur dann als vernünftig gelten, wenn sie aus eigener Einsicht auf eine gewaltsame Durchsetzung ihrer Glaubenswahrheiten und auf den militanten Gewissenszwang gegen die eigenen Mitglieder Verzicht leisten. Heißt auf Deutsch, du darfst nicht mehr evangelisieren und in deiner Gemeinde nicht mehr sagen, was ethisch richtig ist. Wie kann man das prüfen? Er sagt, man kann das dreifach prüfen. Diese Glaubensgemeinschaft dürfen anderen Konfessionen und anderen Religionen nicht widersprechen. Dann sind sie vernünftig. Zweitens, sie müssen die Wissenschaft als oberste Wahrheitsquelle akzeptieren. Und drittens, sie müssen die Voraussetzung des Verfassungsstaates akzeptieren. Da bin ich ja dabei. Also ohne diese Prüfung entfalten Religionen nämlich ein destruktives Potenzial. Die müssen bekämpft werden, heißt es im letzten Grunde. Und da haben wir es. Das Toben der Feinde und den Widerstreit. Frecher jetzt als je. Und zu diesem Kampf gegen dieses verkommene Denken, da kommt jetzt auch noch das Neuheidentum dazu. Schauen wir uns Deutschland doch an. Keine Religion, der in Deutschland nicht alle Freiheit eingeräumt würde. Bloß die Christen nicht. Die sind nicht vernünftig und die sind nicht mehr richtige Bürger. Aber alle anderen schon. Kein noch so kranker Kult, ich denke mal an Kinderehen, kein noch so kranker Kult, der nicht gefeiert werden würde. Gell, Mord ist ein Verbrechen, aber Ehrenmord nach der Scharia, das ist krank. Das ist okay. Ja? Also, das ist Deutschland. Und an diesem Ort sollen wir jetzt klagen und schimpfen? Nein, sagt Spitta, wir sollen das Evangelium preisen und loben. Wie es so schön heißt. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum zu preisen und zu loben, das Evangelium. Das ist der richtige Ort für Worship. Dieser Widerstreit, dieser Kampf, dieses kaputte Land und nicht die schalldichten Tempel der Megakirchen. Ja, dass man möglichst nach außen kein Worship hört. Nein, Worship gehört in diesen Widerstand hinein. Dort wird das Evangelium gepriesen und gelobt. Für den missionarischen Worship, preisen und loben, an diesem gottlosen Ort ist uns der Heilige Geist gegeben und nicht für die schönen Gefühle beim Singen in unseren heiligen Hallen. Ich habe nichts gegen schöne Gefühle. Aber das ist nicht das primäre, die primäre Aufgabe des Heiligen Geistes, sondern dass wir in dieser unserer Welt öffentlich bei innen der Feinde toben, das Evangelium preisen und loben, das ist Worship. Wir haben das in der ganzen Bibel, ich bringe eine Beispielstelle, Psalm 8, Vers 3, da haben wir es auch vom der Feinde toben und vom Lobpreis der Schwächsten. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Gottes Herrschaft, über den Himmel breitest du deine Hoheit aus. Aus dem Mund der Kinder und Säuglingen schaffst du dir Lobpreis, zu preisen und zu loben, das Evangelium, deinen Gegnern zum Trotz. Deine Feinde und Widersacher müssen verstummen. So, jetzt singen wir diese vierte Strophe.
Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit. Ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum zu preisen und zu loben, das Evangelium.
Also dieses Heidentum im christlichen Abendland bildet jetzt die Brücke zur nächsten Strophe. Die ist in unserem Gesangbuch nicht abgedruckt und die übernächste auch nicht. Ich würde sagen, das sind die wichtigsten Strophen dieses Pfingstliedes. Ich habe das im Posaunenchor, am Dienstag habe ich das Lied vorgelesen mit allen 7 Strophen. Das sagte der Pfarrer Frank, ehemals Pfarrer bei uns, ganz spontan, Strophe 5 und 6 habe ich nie singen lassen. Und bei uns stehen sie nicht mal drin. Schon eigenartig jetzt. Schauen wir uns die mal an und lesen sie zusammen. In aller Heiden Lande erschallt dein kräftig Wort. Sie werfen Satans Bande und ihre Götzen fort. Von allen Seiten kommen sie in das Reich hinein. Ach, soll es uns genommen, für uns verschlossen sein? Bei uns bricht das Neuheidentum ein und in den Ländern der Heiden, da muss es dem kräftigen Wort des Evangeliums weichen. Es ist tatsächlich so. Also was Philipp Spitta hier besingt, das erinnert an ein ganz ernstes Wort von Jesus. Das sieht er bei allem Widerspruch von den Pharisäern und Schriftgelehrten, einen heidnischen Militär, der ihm vertraut. Und da sagt Jesus dann in Matthäus 8, Verse 11 bis 12, aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Heulen und Zähneklappern ist ein Gerichtswort. Eine sehr ernste Sache. Und wenn wir uns heute mal die Zahlen ein bisschen anschauen, das gehört so ein bisschen zu meinem Fachgebiet. Wir haben im globalen Süden, sagt man heute, also in Afrika, Südamerika, Südostasien, in den letzten 100 Jahren ein Kirchenwachstum, ein Christenwachstum von 5.000%, von 8 Millionen auf 423 Millionen. Und das ist schon wieder Geschichte. Das ist schon wieder Geschichte. Das war nur dieses rapide Wachstum. Das Gesicht des Christentums ist nicht mehr das, was wir hier in unserer Gemeinde haben. Weiß. Das Gesicht des Christentums ist heute schwarz, afrikanisch, lateinamerikanisch, ostasiatisch. Philip Jenkins hat zu diesem Thema viel geforscht. Und er sagt, 2025, also letztes Jahr, haben wir etwa 2,6 Milliarden Christen. 633 Millionen davon in Afrika, 640 Millionen in Lateinamerika, 460 Millionen in Asien. Zusammen sind das von 2,6 Milliarden 1,7 Milliarden. Sind nicht Europäer und kommen nicht aus dem Westen. In Europa haben wir 555 Millionen. Das wirkt sich auch auf die Missionstätigkeit aus. Nach wie vor sind die USA das größte sendende Land, aber dann kommt Europa nicht als zweitstärkstes. Dann kommt Brasilien mit 40.000, Südkorea mit 35.000, die Philippinen mit 25.000 und Kenia mit 20.000 entsandte Missionare. Europa kommt da gar nicht vor. Ach, sollt es uns genommen, das genommen sein, dieses Reich. Wir singen diese sehr ernste Strophe.
In aller Heidenlande erschallt dein kräftig Wort. Sie werfen Satans Bande und ihre Götzen fort. Von allen Seiten kommen sie in das Reich herein. Ach, sollt es uns genommen, für uns verschlossen. sein.
Also Matthäus 8 ist ja ein Gerichtswort, auf das spielt Philipp Spitta in Strophe 5 an. Und deshalb kommt jetzt das Thema vom Strafgericht in Strophe 6. Also wir merken, das ist alles sehr logisch aufgebaut, aufeinander aufgebaut. Wir lesen Strophe 6 zusammen. O wahrlich, wir verdienen solch strenges Strafgericht. Uns ist das Licht erschienen, allein wir glauben nicht. Ach, lasset uns Gebeugte um Gottes Gnade flehen, dass er bei uns den Leuchter des Wortes lasse stehen. Wir finden bei Philipp Spitta eine ähnliche Einstellung wie bei Daniels priesterlichem Gebet, das wir ja kürzlich besprochen haben. Wie Daniel stellt sich auch Philipp Spitta zusammen mit seinen gottlosen und frechen und ungläubigen Mitmenschen unter ihre Schuld, obwohl er selbst zu den Frommen und Gerechten gehört. Also bei Daniel haben wir das ja gelesen. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Und so sagt Philipp Spitta auch, uns ist das Licht erschienen allein. Die Gottlosen glauben nicht, die Frechen glauben nicht, die Welt glaubt nicht. Nein, allein wir glauben nicht. Uns ist das Licht erschienen, das erinnert jetzt natürlich auch an ein anderes Gerichtswort von Jesus. Gericht und Licht gehören zusammen. Johannes 3. Eben das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Es braucht uns nicht zu wundern, dass auch bei diesem schweren Gericht jetzt der Heilige Geist instrumental beteiligt ist. Er ist es, der dieses Gericht offenbart. Und wir lesen dazu aus Johannes 16. Und wenn der Tröster kommt, euer Beistand, wenn ihr verklagt werdet, ja, wenn der kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und jetzt eben auch über das Gericht. Ihr steht vor Gericht und der Heilige Geist dreht den Spieß rum und auf einmal stehen die anderen als Angeklagten da. Die Ankläger werden zu Angeklagten. Und dann legt Jesus das auch noch aus über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und mitten in diesem Gericht fordert uns Spitta jetzt zur Umkehr auf. Nicht die Welt, uns. Das ist ein hochinteressanter Gedanke. Wir sollen gebeugter um Gottes Gnade flehen. Das ist eine eherne Regel, wenn man Kirchengeschichte sich anschaut, eine eherne Regel, dass noch jede Erweckung für ein ganzes Volk damit begonnen hat, dass die Christen in diesem Volk Buße taten. Nicht Buße gepredigt, das dann auch, aber zuerst mal selber sich gebeugt haben unter die Schuld ihres Volkes. Sie Buße taten, dass sie umkehrten, dass sie sich auf neue Weise Gott geweiht haben. Die einzige Chance, die ich für Deutschland noch sehe, und es sieht rabenschwarz aus, im wahrsten Sinn des Wortes, die einzige Chance, die ich noch sehe, das wäre, wenn wir dieses Pfingstfest handeln würden, wie Gott es durch Joel auch gesagt hat, das ist ja der große Prophet von Pfingsten, ja, der Joel, und der hat es auch gesagt. Er hat es bei der Ankündigung vom Pfingstfest schon gesagt. Wir lesen aus Joel 3. Doch auch jetzt noch mitten im Gericht schon, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten und Weinen und Klagen, gebeugter, sagt Spita, gebeugter, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Das muss bei uns Christen anfangen. Die von der Welt kriegen das nicht gebacken. Wir müssen damit anfangen, stellvertretend für unser Volk. Warum? Denn Gott ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es gereut ihn bald der Strafe. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen, dann nämlich nicht nur über die paar wenige, sondern über das ganze Volk, über alle Welt. Das sehen wir doch den Zusammenhang. Leute, die mitten im Gericht Buße tun und dann wird der Geist Gottes ausgegossen und wie es im Lied heißt, dann überflutet er die ganze Welt und Gott gäb's unser Volk. Wir singen jetzt diese auch noch sehr ernste Strophe, Strophe 6.
O wahrlich, wir verdienen solch strenges Strafgericht. Uns ist das Licht erschienen, allein wir glauben nicht. Ach, lasset uns gebeugter um Gottes Gnade flehen, dass er bei uns den Leuchter des Wortes lacht.
Philipp Spitta weiß, das ist jetzt nicht richtig, Philipp Spitta weiß um den Zusammenhang zwischen Buße und Umkehr der Gerechten und dem Kommen des Heiligen Geistes, dass es dann wahrhaftig auch Pfingsten wird. Deshalb besingt er in der letzten Strophe eben dieses Pfingstfest. Wir lesen das auch nochmal zusammen. Du, Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. Das Werk des Heiligen Geistes wird hier als ein Zweifaches beschrieben. Er öffnet der Welt die Herzen und er öffnet uns den Mund. Beides ist nötig und ich weiß nicht, womit der Heilige Geist heute mehr Schwierigkeiten hat. Meine Beobachtung ist es, dass da, wo ich den Mund öffne, die Herzen schon lange offen sind. Wir sollten nicht über die geschlossenen Herzen in unserer Zeit klagen, sondern den Mund aufmachen. Dass die Herzen dort aufgehen, ist nicht unsere Aufgabe. Das ist Aufgabe vom Heiligen Geist. Wir müssen den Mund aufkriegen. Neville Horn hat ein sehr feines Büchlein über den Heiligen Geist geschrieben, ein geistgeleitetes Leben oder wie man von dem Heiligen Geist erfüllt wird. Er schreibt ganz, ich sag mal fast liebreizend, also werbend, warm, herzlich. Wir dürfen den Heiligen Geist nicht dämpfen oder ersticken. Er ist wie Feuer, das man ersticken kann. Wir ersticken ihn in uns, wenn wir den Mund halten. Dann ersticken wir den Heiligen Geist. Und dann bezieht er sich auf den Bericht des ersten Pfingstfestes. Apostelgeschichte 2 müssen wir heute lesen noch, gell? Und es erschien ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Neville Horn schreibt dann weiter, was der Heilige Geist an jenem ersten Pfingsttag machte, war, dass er ihnen von den Gaben von Jesus austeilte, so dass sie ihrerseits mit Feuerzungen, nämlich herzliche, warme Zeugen für ihren Herrn wurden. Der Geist gab ihnen, was sie aussprachen. Viele von uns ersticken, sagte dann, viele von uns ersticken in ihrer verschämten Feigheit den Heiligen Geist, wo er uns doch zu Menschen führen und ihnen durch uns von Jesus Zeugnis geben will. Wir singen diese letzte Strophe noch.
O Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O öffne uns die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen.